Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen, eine neue Ausgabe des Glückfinder-Podcasts. Heute bin ich beim Arzt, sozusagen, oder beim Ex-Arzt. Wie sagt man Ex-Arzt? Heute bin ich zu Gast beim lieben Timo Eifert. Hallo, lieber Timo.
Hallo, lieber Andreas und hallo, ihr Lieben da draußen.
Schön, dass du dir der Zeit nimmst, mir ein Glückfinder-Interview zu geben.
Sehr gern.
Viele von euch oder einige von euch kennen Timo vom Glückfinder-Tag im August diesen Jahres, als Timo zusammen mit seinem Freund Thomas seine Lieder vorgestellt hat. Und das war ein sehr ergreifender Tag, ein sehr berührender Tag, weil es wunderschöne Lieder waren. Und ich habe dort zum ersten Mal auch Timo live singen hören mit seinen Liedern und das hat mich dermaßen berührt und dermaßen inspiriert, dass ich gesagt habe, wer solche Lieder schreibt und die so darbietet, wie das an dem Glückfindertag stattgefunden hat, zu dem will ich A, hinfahren und mit ihm gerne ein Glückfinder-Interview machen, aber mit dem möchte ich auch B, gerne in der Zukunft zusammenarbeiten, da kommen wir aber später zu, jetzt sind wir bei A und das heißt, ich darf dich heute besuchen und mit dir ein Glückfinder-Interview machen, um rauszufinden, wer der Mann ist, der diese wunderschönen Lieder schreibt und was in deinem Leben passiert ist, denn ich habe es eben eingangs schon angekündigt. Mhm. Du bist gelernter Arzt.
Auf der Arztschule, genau.
Hast du auf der Arztschule, genau. Und singst jetzt oder schreibst und singst jetzt diese Lieder. Timo, fangen wir vorne an. Du wurdest geboren und bist dann zur Schule gegangen.
Richtig. Bin 1978 geboren, bin zur Schule gegangen, habe Realschule gemacht. Da habe ich meine Eltern hingeschickt. Gymnasium war gar kein Thema bei uns in der Familie, obwohl ich die Noten dazu hatte. Mhm. Ja, ich bin aber dann trotzdem irgendwann doch aufs Gymnasium, weil es gab irgendwie keine richtige Berufsalternative mit dem Schulabschluss. Ich habe mich damals bei Banken beworben und die haben mich glücklicherweise nicht genommen. Und dann bin ich aufs berufliche Gymnasium, habe Abitur gemacht. Dann kam die Zivildienstzeit. Und da kam ich das erste Mal eben mit Medizin in Kontakt, weil ich im Krankenhaus im Zivildienst war. Ich war auf so einer gynäkologischen Station und durfte eigentlich nichts direkt am Patienten machen, aber ich war so dieser Junge für alles und bin so durch die Zimmer gelaufen, habe einfach viel Zeit gehabt, um mit den Frauen zu sprechen, habe mich um ihr Wohl gekümmert, habe so gleich eine kleine Besorgung für die Damen erledigt. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, diese Gespräche und dass es immer irgendwie eine bessere Stimmung war bei den Leuten, wenn ich dann im Zimmer war oder wieder draußen als vorher. Und das war eine tolle Geschichte.
Ich war ja auch der einste Mal im Krankenhaus und ich kenne das, wenn dann Leute reinkommen, die nicht der Arzt sind, zu dem man ja eher mal so ein distanziertes Verhältnis hat. Und dann kommt mal jemand rein, der so fröhlich Guten Morgen sagt und fragt, ob man noch ein Wasser will oder einen Kaffee oder irgendwas tun kann. Und man kommt so ins Gespräch. Das sind immer sehr angenehme Gespräche. Es ist eine super Abwechslung im Krankenhausalltag. Ja. Und wenn das dann gar noch jemand ist, der sich für einen interessiert und der sich mit einem warmherzig unterhält, dann ist das natürlich immer eine ganz tolle Geschichte.
Genau. Und das war so diese Zivildienstzeit. Und dann stand halt die Frage an, was macht man danach? Mhm. Und ich war halt von meiner Jugend her sehr sport- und musikaffin. Mhm. Hätte auch gern Musik studiert, hatte aber überhaupt keine Notenkenntnisse. Also das ist einfach daran gescheitert, dass ich sehr viel Musik gemacht habe. Keyboard gespielt, Gitarre gespielt und vor allem Schlagzeug gespielt. Mhm. Aber alles autodidaktisch. Mhm. Und deshalb war dieser Weg verbaut und ich hatte auch irgendwie nicht diese Power oder auch diese Weitsicht, dass ich mir das ranschaffen könnte und dann Musik zu studieren. Also habe ich eben begonnen, Sport zu studieren und war dann in den Semesterferien immer wieder im Krankenhaus und habe dort gejobbt. Und das hat an mir genagt, weil ich dann immer das Gefühl hatte, eigentlich gehöre ich hierher. War aber, ich dachte, ich wäre einfach zu blöd, um Medizin zu studieren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Warum hast du denn nicht einfach, also anstatt Sportwissenschaften, Medizin studiert?
Das war völlig außerhalb meiner von den Dingen, wo ich dachte, die für mich möglich sind. Das war von so wie ich groß geworden bin, gab es niemand, der Abitur hatte und jetzt noch Medizin studieren. Also dieser Gedanke gab's überhaupt nicht.
Dass du quasi dieser berühmte Herr Doktor wirst.
Dass ich Arzt und Doktor werden kann. Das war außerhalb meiner Vorstellungskraft. Mhm. Aber das Krankenhaus und die Tätigkeit dort, die hat immer an mir genagt. Und es gab einfach so viele Gedankengänge, wo ich dann mich ertappt habe, gesagt, okay, lieber ein gutes Sportstudium als ein Medizinstudium. Und das ging dann über 2 Jahre lang. Mhm. Und das Thema hat mich nicht losgelassen. Und irgendwann, es hat eben 2 Jahre gebraucht, bis ich diesen Mut aufgebaut hat oder einfach diesen großen Wunsch, ich möchte Arzt werden und warum nicht? Und dann habe ich es getan, bin nach Hause, habe meinen Eltern gesagt, ich höre jetzt auf und ich studiere jetzt Medizin und ja, wir können dich aber nicht finanziell unterstützen, mir egal, ich will jetzt und ich mache das und ich suche mir Jobs und dann habe ich Medizin studiert und ich glaube, das war im Nachhinein der wichtigste Schritt überhaupt, weil ich einfach gemerkt habe im Studium, dass Ärzte keine besonderen Menschen sind, dass Professoren keine besonderen Menschen sind, dass die einfach nur ein bisschen länger am Schreibtisch saßen und haben gelesen. Und das war so eine Erkenntnis, dass wenn das für mich möglich ist, dann ist eigentlich relativ viel möglich. Man muss einfach nur ein bisschen, ja, man muss wollen und man muss dann Gas geben. Und das war aber eben auch so eine schöne Erfahrung. Ich habe unheimlich Gas gegeben im Studium, weil ich dachte, ich wäre so blöd. Mhm. Ja. Um dann festzustellen, dass wenn man Gas gibt, relativ schnell zu den Besten gehört. Und dann hatte ich einfach ein wunderschönes Studium, habe mit großer Leidenschaft studiert und bin auch mit großer Leidenschaft dann in den Beruf gegangen. Und dann hat sich eben alles anders gezeigt, wie ich mir das gewünscht habe oder wie ich dachte, dass es ist. Ja.
Da kommen wir jetzt direkt dazu, warum du dann jetzt nicht heute Arzt bist und warum ich mich jetzt mit einem Sänger unterhalte. Aber faszinierend finde ich dieses, dass es dir da gezeigt hat, also diese Duplizität, das hat dir gezeigt, dass alles möglich ist, damit du einfach viele Jahre später deiner ersten Leidenschaft, von der du damals gesagt hast, du kannst es nicht machen, nämlich Musik zu machen, diesen Schritt dann doch gewagt hast und gesagt hast, nee, dann mache ich jetzt Musik, von dem du damals gesagt hast, ich mach's nicht, sondern mache Sport. Das finde ich super spannend, weil das ist diese Ermutigung zu sagen, warum nicht, ja. Wenn es das ist, was ich unbedingt will, dann wird es einen Weg finden. Finde ich super spannend. Warst dann Arzt, also du hast studiert und das Studium erfolgreich abgeschlossen, warst Arzt und hast dann aber festgestellt, so hast du es mir gesagt, dass zwischen der Erwartung, wie du es dir vorgestellt hast, Arzt zu sein, in einem Klinikum zum Beispiel, und der Realität, wie es denn dann war, so ein kleines Gap.
Ja.
Ein klitzekleines,
ein ganz kleines
Gap gibt.
Ja, ich glaube, die Stelle kann ich relativ kurz erzählen. Ich habe einfach mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es ganz viel um Zahlen geht. Und ich glaube, jeder, der heute irgendwie im Krankenhaus zu tun hat, der wird es bestätigen. Und es ist eben kein freier Beruf mehr. Man hat nicht die Möglichkeit, so zu behandeln, wie man möchte oder auch auf die Art und Weise und sich einfach Zeit nehmen. Und das gibt das System nicht her. Und darunter leiden ganz viele Ärzte. Ich möchte auch gerne Lanze brechen für meine Ärzte. Ich glaube, das hat ganz wenig mit Ärzten zu tun. Ich kenne viele, die wahnsinnig frustriert sind, die unter diesem System leiden, aber das System ist irgendwie kaputt. Und es muss irgendwie finanzierbar sein, das ist klar. Und deshalb wird wahnsinnig an Kostenschrauben gedreht. Aber es werden die meisten Entscheidungen, möchte ich mal sagen, aus Kostengründen getroffen. Und das ist einfach ein System, wo ich relativ schnell, also da hat sich alles in mir widerstrebt und ich sage, ich kann so nicht arbeiten. Ich kann nicht Entscheidungen treffen, die nichts mit dem Patienten zu tun. Das widerspricht all dem Wunsch, den ich hatte und all dem, was ich weiß. Weil wenn ich weiß was, treffe aber eine andere Entscheidung aus Kostengründen. Mhm. Oder ich möchte gern was geben und möchte mir Zeit nehmen und kann es aber nicht, weil das System das nicht hergibt. Dann kann ich den Beruf so nicht ausführen. Mhm. Und das war einfach eine Erkenntnis und ich finde es auch immer noch schade. Ich finde es einen wunderbaren Beruf. Ich wüsste auch, wenn mir heute jemand sagen würde, was würdest du studieren? Ich glaube, ich würde sogar wieder Medizin studieren oder eben Musik. Aber ich glaube auch, das ist einfach es ist ein tolles Fach und ein tolles Studium und man kann ja dann natürlich immer noch 1000 Sachen damit machen.
Und natürlich, die Intention war ja damals getrieben von deinem sozusagen Kennenlernen im Krankenhaus als Zivildienstleistende, dieser Kontakt mit den Menschen, dieses Reinkommen, es geht ihnen danach besser, ich kann behandeln, ich kann helfen. Und dann letzten Endes die Differenz zwischen der Wunschvorstellung, wie man es gerne gehabt hätte, wie man gerne das machen würde, und der Wirklichkeit. Deine Eltern waren sicherlich furchtbar stolz dann, als du absolut. Endlich, also das heißt endlich, sondern als du Arzt warst. Und
ja.
Ich kenne das von früher, also da ist ja auch auf dem Land groß geworden, da zählt der Herr Doktor ist irgendwie so ein Übermensch, ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass deine Eltern da ziemlich stolz waren. Umso spannender ist natürlich jetzt die Frage, was ist passiert, als du gesagt hast, ich höre dann jetzt mal auf damit und mach mal was anderes, was jetzt nicht zwangsläufig sofort zum Arztestand zugerechnet wird.
Das ist total interessant und da bin ich meiner Mutter und meinen Eltern auch immer noch total dankbar, weil das Erste, was sie gesagt haben, als ich gesagt habe, ich mache jetzt Musik, hat meine Mutter gesagt, ich glaube, jetzt bist du angekommen.
Echt?
Ja.
Oh, wie cool.
Weil diese Entscheidung, Musik zu machen, dem ging ja 6 Jahre voraus, wo ich jedes Jahr was anderes gemacht habe, wo ich einfach auf der Suche war, was jetzt nach Medizin kommt und was mir gefällt oder was mich erfolgreich glücklich macht. Und eben nach 6 Jahren, nach dem Ausstieg aus der Medizin, stimmt das? Ja, 2009 Ausstieg, 2015 Musik, habe ich mich für die Musik entschieden und das war wirklich der erste Satz. Ich glaube, du bist jetzt angekommen.
Wie, und jetzt ganz, ganz praktisch die Frage, weil die stelle ich mir an der Stelle sehr häufig. Jetzt ist jemand in einem Job und sagt, okay, zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt's eine Lücke, ich mag das nicht mehr machen, hat dafür vielleicht sogar studiert. Da gehört ja schon mal super viel zu tun, zu sagen, ich mache das nicht mehr. Das ist Schritt 1. Oder überhaupt mal im Gedanken, vielleicht mache ich es nicht mehr. Und dann kommt ja die Frage, was würde mich denn anstelle dessen glücklich machen? Oder wo würde ich denn meine Berufung finden? Oder was könnte ich denn stattdessen machen? Du sagtest, diese Zeit dauerte bei dir 6 Jahre.
Ja.
Dieses, ich nenne es jetzt mal Suchen.
Ja, ja.
Wie bist du da vorgegangen? Also ganz, ganz, also hast du dich hingesetzt und hast aufgeschrieben, was du gerne machst? Sag mal, wie, weil das klingt ja so leicht, verstehst du? Jetzt nach 6 Jahren zu sagen, och, und dann ist der morgens aufgewacht, hat gesagt, der wird Musiker, dann hat er seinen Job im Klinikum gekündigt, ist am nächsten Tag ins Studio, hat eine CD aufgenommen, bums, aus, Ende. Aber so ist es ja nicht.
So war es überhaupt nicht, weil die Frage nach Berufung habe ich damals überhaupt nicht gestellt. Damals war einfach die Frage, wie komme ich schnellstmöglich aus dem System? Und kann mit dem, was ich bisher gemacht habe, Geld verdienen. Das war die Frage, die ich initial gestellt habe.
Also Schmerzvermeidung, das nicht mehr?
Ja, genau. Da war nichts wie, was ist meine Berufung, was macht mich glücklich. Natürlich wollte ich was machen, was mit meinen Interessen und Leidenschaften einhergeht. Und das war damals nach wie vor die Medizin und es war insbesondere die Intensiv- und Notfallmedizin. Weil in den 3 Jahren, wo ich in der Klinik war, war ich überwiegend auf Intensivstationen tätig. Und das eben auch aus dem Grund, weil es der schnellste Weg raus war. Der schnellste Weg in die Selbstständigkeit in der Medizin ist die Tätigkeit als Notarzt, weil man diesen Schein, diese Weiterbildung nach drei Jahren abschließen kann. Und als wirklich nach, ich will mal sagen, 5-6 Wochen nach meinem ersten Stellenantritt klar war, Timo, hier bleibst du nicht. Also es war wirklich eine ganz kurze Zeit, das geht nicht, du willst hier raus. Habe ich dann den Weg sofort in die Richtung geleitet, dass ich möglichst schnell da rausgehe und habe dann mich freiwillig auf Intensivstationen gemeldet, wo keiner hin wollte, in einem anderen Klinikum und habe überall die Hand gestreckt, wo ich was lernen konnte, was mir als Notarzt hilft. Weil wenn du auf der Intensivstation jahrelang warst, bist du der perfekt ausgebildete Notarzt, weil du dort alles lernst, was du draußen im Straßengraben brauchst. Ja. Und ich habe das wirklich punktgenau geplant und nach 3 Jahren habe ich diese Prüfung gemacht und ein paar Wochen später habe ich dem Chef gesagt, ich schon vorher, weil ich bin dann eigentlich in Elternzeit, das war für mich auch einfach nochmal so ein guter Weg, mir Freiraum zu schaffen nach der Klinik, um dann auch zu entscheiden, was mache ich jetzt. Aber ich hatte diesen Notarztschein in der Tasche. Ich wollte nicht aus der Klinik rausgehen, ohne was in der Tasche zu haben, mit dem ich dann jetzt auch irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also bin ich Notarzt geworden. Und dann eben nach 3 Jahren Klinik bin ich für 1,5 Jahre in Elternzeit. Und das war, denke ich, auch mit einer der prägendsten Zeiten. Erstmal habe ich da, das war ein ganz komisches Gefühl. Ich saß zu Hause mit meiner Tochter und habe gespielt und habe irgendwie festgestellt, ich überlebe, auch wenn ich nicht Karriere mache. Also bis dato war einfach mein Weltbild, ich werde jetzt Arzt, dann werde ich Facharzt, dann werde ich Oberarzt und irgendwann Chef oder irgendwo. Ist so der Weg, der in der Medizin vorgezeichnet ist. Und da rauszugehen und plötzlich so voll zu bremsen und sich nicht um Karriere zu kümmern. Ne? Man studiert ja 6 Jahre, weil man raus will und dann ist man in der Klinik und gibt Gas. Und da zu merken, hoppla, ich also das habe ich wirklich so gefühlt. Ich lebe ja ohne dass ich jetzt was tun muss. Ohne dass ich jetzt mich um Karriere kümmern muss. Und es fühlt sich verdammt gut an. Einfach nur da zu sein. Und das war sicherlich so eine Phase, wo ich langsam angefangen habe, ein bisschen anders zu denken. Nicht immer nur im Sinne von Karriere und schnell nach oben, sondern auch, also da sein und sich um so ein kleines Kerlchen kümmern, das kann auch total erfüllen. Und es war eben dann auch die Zeit, wo ich mir über die Zukunft Gedanken gemacht habe, um wie kann ich mit Medizin jetzt langfristig meinen Lebensunterhalt bestreiten, ach dann auch natürlich außerhalb der Notfallmedizin, weil ich nicht immer am Wochenende und nachts arbeiten wollte und habe dann eben noch ein Sportstudium wieder begonnen, beziehungsweise eigentlich beendet. Das lief dann berufsbegleitend, um mich eben dann mehr um auch wieder diese Leidenschaft von früher Sport zu kümmern, ja, oder eher dann halt um Gesundheit zu kümmern. Das war so der Weg dann erstmal raus. Und dann habe ich dort eben ein Business angefangen. Und da ging es eben auch noch nicht um Leidenschaft, sondern es ging eigentlich, manchmal erzähle ich, mein Leben hat sich abgespielt innerhalb von 3 Fragen. Die ersten 30 Jahre war die Frage meines Lebens, wie kann ich gut sein? Wie kann ich richtig sein? Und dann wird man eben Arzt und ist ein guter Schüler und erfüllt irgendwie so und dann, dass die Eltern stolz sind und so weiter. Und dann die zweiten 5 Jahre, von 30 bis 35, habe ich halt die Frage, okay, wie kann ich selbst was auf die Beine stellen? Wie kann ich erfolgreich sein? Und das war eigentlich die Frage, die mich da angetrieben hat. Auch noch gar nicht so diese, ja, es darf immer natürlich was mit meinen Interessen zu tun haben, aber die Frage war, wie kann ich jetzt erfolgreich mir selbst was aufbauen? Außerhalb von dem bisherigen System. Und das war die Zeit, wo ich ja mir einfach überlegt habe, ich möchte gern Bewegung verschreibbar machen. Das war so eigentlich mein Wunsch, dass ich gern diesen Sport und diese Bewegung als Medizin einsetzen wollte und das aber ähnlich verschreibbar machen wollte wie Pillen. Und aus dem Wunsch hat sich eben dann auch so eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung ergeben, weil die hatten auch so einen Wunsch, wie kann man so Schritteempfehlungen für Herzpatienten geben, der einen mit Herzschwäche, der anderen mit Herzinfarkt und das halt alles so ein bisschen individueller gestalten. Und daraus hat sich dann eben auch ein Unternehmen entwickelt, wo ich dann für die Deutsche Herzstiftung so eine Bewegungsplattform gebaut habe, wo wir auch eine App entwickelt haben. Und das war alles so von, oh Mensch, ich bin jetzt Unternehmer, ich gehe jetzt vor, ich baue was. Also dieses Erschaffen war schon auch immer so eine große Leidenschaft. Und dann im Rückblick betrachtet, war es auch immer irgendwie, hat sich das schwer angefühlt. Es war zwar von der Leidenschaft angetrieben, aber Investoren aufzutreiben, mit großen Zahlen zu hantieren, Angestellte zu haben, für die man verantwortlich ist, das hat sich auch immer schwer angefühlt für mich. Und auch immer so, noch nicht so richtig. Und damit kann man erfolgreich werden, aber vielleicht eben noch nicht glücklich. Und das hat sich auch für mich einfach dann so ein bisschen getrennt. Das Erfolg von Glück, das hat nicht zwangsläufig was zu tun, beziehungsweise ist Erfolg, als auch Glück natürlich eine Definition, was ist Erfolg. Aber für mich stand damals, Erfolg war beruflich und finanziell orientiert. Das hätte ich als Erfolg definiert. Und darauf habe ich alles ausgerichtet, um dann festzustellen, Moment mal, du gestaltest dir dein Leben. Du hast Zelte abgebrochen, baust irgendwas Neues auf, bist aber nicht glücklich. Das macht keinen Sinn.
Woran hast du das gemerkt, dass du nicht glücklich bist? Weil ich sag mal, du hast ja Geld verdient, du hattest Leute unter dir, Erfolg, Anerkennung. Woran hast du jetzt, würdest du sagen, hast du gemerkt, dass du nicht glücklich warst?
Ich hatte wenig Zeit für mich, wenig Zeit für die Familie. Und ich war so, ich habe mich getrieben gefühlt. Dieser Erfolg und diese Ziele, die ich hatte, die haben mich gefangen genommen. Ich war nicht direkt ich war so eine Geisel von diesem Erfolg und von diesen Zielen. Und dem musste ich mich unterordnen, auch wenn ich gern jetzt was anderes gemacht hätte, zum Beispiel musiziert oder selbst Sport, hatte ich den Druck, jetzt das aufzubauen, weil eben Erwartungen von Kunden oder von Investoren dahinter stehen, die ich zu erfüllen hatte. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, hey Moment, du gestaltest dein Leben, aber bist nicht glücklich, da läuft was falsch. Weil wenn du doch eh schon an der Stelle angekommen bist und gehst aus Medizin raus, um dein Leben selbst zu gestalten, dann gestalt's doch bitte so, dass du glücklich bist und nicht irgendeinem Erfolg hinterher rennst, der nochmal für mich hauptsächlich beruflich und finanziell war. Und dann hat sich einfach meine Definition von Erfolg gedreht. Und das war ja dann eigentlich dann die Phase so ab 35, 36, wo dann die Frage war, nicht wie kann ich erfolgreich sein, sondern wie will ich leben? Wer will ich sein? Wie will ich mich jeden Tag fühlen, ohne ständig irgendeinem Ziel hinterher zu rennen? Weil das war eben auch so eine Erkenntnis. Ich mochte große Ziele und habe die auch mit Leidenschaft eben auch zum Teil erreicht. Und immer wenn ich sie erreicht habe, war natürlich so ein Hochgefühl da, aber das war dann halt nur punktuell. Und dann ging es ins nächste Ziel und dann war ich halt lange Zeit wieder Geisel des Ziels, ohne glücklich zu sein. Und das heißt, mein Glück hat sich immer nur auf die Erreichung des Zieles fokussiert oder ausgewirkt und dazwischen war immer Rennen. Und das ist blöd. Ich will jeden Tag glücklich sein und nicht nur, wenn ich wieder irgendein Ziel erreicht habe. Und auch diese Feststellung, dass das Ziel ja immer nur gedient hat, dem Glück gedient hat. Also, weil ich immer dachte, ich bin glücklich, wenn ich das Ziel erreiche. Und dann eben festzustellen, dass das Ziel ja Glück ist, gar nicht das Ziel. Also Glück ist ja eigentlich mein Ziel. Und dann dachte ich ja, dann kannst du dieses Rennen kannst du ja auch lassen, weil wenn Glück dein Ziel ist, kannst du ja auch direkt hingehen. Aber dann müsstest du einfach jeden Tag schauen, was macht mich glücklich und mit was will ich jeden Tag meine Zeit verbringen.
Also wenn die Krücke wegfällt sozusagen, ich muss erfolgreich sein, um mich glücklich zu fühlen. Und dann lasse ich einfach mal, wenn das glücklich fühlen der Erfolg ist, lasse ich einfach das erfolgreich sein weg und fühle mich einfach so
richtig,
glücklich.
Richtig. Also direkt auf glücklich sein hingehen, anstatt dieses...
Was brauche ich zum glücklich sein?
Ja, ja. Eigentlich ist es ja über Bande gespielt. Genau. Ich denke, ich muss erst irgendwas erreichen, um glücklich zu sein. Nein, musst du nicht. Du kannst auch direkt glücklich sein. Ja. Ja.
Und dafür bietet sich natürlich an, was zu machen, was man gerne tut. Also was einem eben dieses Gefühl gibt. Dieses
absolut.
Gefühl von... ja.
Und das waren eben ganz andere Fragen wieder. Sondern, okay, wann fühle ich mich glücklich? Wann fühlt sich's leicht an? Wo habe ich meine Stärken? Und dann, diese Fragen habe ich gestellt. Und vorher habe ich eben nur, okay, wie kann ich möglichst schnell erfolgreich oder Geld verdienen? Natürlich mit Interessen. Aber es waren andere Fragen.
Mal eine kurze Frage, die sich mir jetzt hier gerade einschießt, wenn ich da so drüber nachdenke, wenn du sagst, wann fühlt es sich glücklich an? Dieses glücklich anfühlen, dieses sagen, jetzt bin ich glücklich, heißt es auch etwas zu tun, wo ich mich wohlfühle?
Mit Sicherheit.
Weil es ist ja, glaube ich, ich überlege es gerade, weil jetzt dieses, also wenn ich es auf mein Leben jetzt drüber breche, dieses Interview machen, das ist jetzt ja nicht immer so, dass ich hier mit einem Dauergrinsen rumrenne und es erfüllt mich so, weißt du? Glücklichsein hat nichts mit permanent Grinsen und Lachen und Hochgefühlen zu tun, sondern auch in so einem Interview gibt es ja teilweise mal Momente, wo man mal auch nachdenklich wird, aber es ist so dieses Gesamte, ja, das Gesamte, was mich wohlfühlen lässt.
Ja, ja.
Etwas zu tun, was dieses Wohlfühlgefühl sozusagen in einem erzeugt. Hier bin ich richtig.
Ja. Ich glaube, das Glück ist ein sehr flüchtiger Zustand. Und ich glaube, er hat wahnsinnig viel mit Tun zu tun. Das Glück aus dem Tun kommt. Nicht, weil man irgendwo ist oder ankommt, sondern Tun.
Das Richtige zu tun. Das für einen selbst.
Wo man das Gefühl hat, was man sich wünscht.
Genau. Das zu tun, was richtig ist für einen. Genau.
Und ich glaube, das ist die andere, dieses Gefühl. Ich glaube, glücklich ist eben ja kein Zustand, es ist ein Gefühl, für was man sich auch entscheidet. Und ich glaube, das ist so für mich so ein Weg zum Glück, sich immer mehr für Glück zu entscheiden, glücklich sein zu wollen und dann Dinge zu tun, die zu diesem Gefühl führen. Und da einfach wach zu sein und zu gucken, okay, ich habe mich jetzt für glücklich sein entschieden. Was tue ich jetzt, um das zu unterstützen? Und wo sind die Dinge, die mir eben dabei helfen, mich einfach so zu fühlen, wie ich mich wünsche?
Und da war das bei dir, war eine Sache eben Musik machen. Also wie du sagtest, du hast schon als Jugendlicher gern musiziert, Schlagzeug spielt, Keyboard, Gitarre.
Ja.
Aber damals gedacht, Musiker werden ist für dich out of range, weil du kannst keine Noten lesen, ja, sozusagen. Deshalb wirst du nie mit Musik, ja, irgendwas machen können, was, ja, dir Brot auf den Teller bringt oder was du irgendwie for living machen kannst.
Ja.
Und jetzt kommt die Musik sozusagen wieder. Das war das, was du immer noch mit Glück assoziiert hast, in Verbindung, ja, gebracht hast. Musik machen, das macht dir Spaß.
Ja.
Und dann hast du dich tatsächlich mit, wie alt warst du dann da? 36, 37?
37. Ja. 37.
Entschieden, quasi von dieser Laufbahn, Arzt, Notarzt und dann Unternehmer mit eigener Plattform und auch erfolgreich, Musiker zu werden.
Ja, es war, so ganz so einfach war es immer noch nicht.
Okay.
Also, es war einfach diese unternehmerische Laufbahn da und die hat sich auch nicht so angefühlt, dass ich sage, Mensch, das ist jetzt bin ich schon angekommen. Und dann gab es eine lange Phase, fast ein ganzes Jahr, wo ich auch schon wieder wusste, was ich nicht will, aber ich wusste noch nicht, was ich will. Mhm. Dachte ich, dass ich es nicht weiß. Mhm. Ich glaube ja heutzutage, dass es jeder weiß, was er will. Mhm. Nur man traut sich's nicht. Also man traut sich noch nicht mal dran zu denken. Mhm. Und mir ist eben in dieser Zeit, wo ich versucht habe, andere Fragen zu stellen, was sind meine Stärken, was würde ich eigentlich wirklich gerne tun, ist mir nochmal was in die Hände gefallen, was ich 2 Jahre zuvor aufgeschrieben habe. Und da wurde einfach die Frage gestellt, wenn alles möglich wäre und du jetzt mal aufschreiben könntest, das Leben wirklich in der Optimalversion, was würde dort stehen? Mhm. Und damals habe ich spontan geschrieben, ich will im Stadion spielen. Mhm. Ja, ich will ein großes Tonstudio haben. Ich möchte Leute drum haben, die mit mir permanent an Musik arbeiten und einfach wahnsinnig schöne Kompositionen machen, die dann ausfallen und richtig schöne Musik, die einen berührt macht, ja, die wirklich das Herz öffnet, wo was passiert mit dem Mensch. Ja, das stand dort. Und das hat damals auch schon, das war ein Gefühl, das zu lesen und da reinzutauchen. Und ich hatte keine Idee, wie ich überhaupt irgendwie dorthin kommen könnte. Mhm. Aber es war geschrieben und es hat geruht. Mhm. Ja. Und da bin ich wieder drüber gestolpert und dann hat mich das so ein bisschen gefesselt. Und dann dachte ich, okay, was könnte denn jetzt zumindest so mal ein Schritt in die grobe Richtung sein? Und dann habe ich ja Vorträge gehalten und dann dachte ich, Mensch, ja, vielleicht kannst du ja so anfangen, du machst deinen Vortrag und spielst dann zum Schluss mal ein Liedchen. Mhm. Da bist du schon eh auf der Bühne und irgendwann spielst du mal 2 oder 3 Lieder und irgendwann heißt es eben nicht mehr Vortrag, sondern Konzert. Mhm. Und das dauert jetzt halt irgendwie 10 Jahre. Mhm. Und das war so ein Weg, den konnte ich mir vorstellen. Aber dann war immer noch die Frage, okay, wie mache ich Musik? Also welche Rolle nehme ich überhaupt ein? Bin ich der Gitarrenspieler oder Komponist oder so? Und das hat alles so gearbeitet. Und dann habe ich eben auch viel über Stärken nachgedacht. Und einer hat mir mal erzählt, deine Stärken liegen dort, wo es dir unheimlich leicht fällt. Und du siehst es kaum, weil es dir so leicht fällt. Mhm. Und dann habe ich mich einfach erinnert, dass es mir immer sehr leicht gefallen ist, Melodien zu komponieren. Mhm. Und sehr eingängige Melodien. Und das ist mir auch da auch nochmal aufgefallen, als ich mit meinen Kindern so im Wohnzimmer saß und spielte immer irgendwas. Und ich habe immer sofort aus dem Kinderzimmer gehört, dass die das relativ schnell nachgedrillert haben. Mhm. Ja, das funktioniert. Und so habe ich gedacht, Mensch, du musst wirklich komponieren. Das ist eine Stärke. Und du willst auf die Bühne. Und dann kam so eins zum Nander. Und dann kann ich mich auch noch an eine Phase erinnern, wo ich durch die, ja, hier gelaufen bin. Und es kamen Bilder, wo ich mich gesehen habe auf der Bühne. Und ich habe die Leute gesehen. Und ich habe gesehen, was mit denen passiert beim Konzert. Und wie die sich in den Armen liegen. Und wie die lachen, weinen. Und ich bin da selbst gelaufen, habe geweint, weil das so ein starkes Gefühl war und ich dachte, boah, das will ich. Na, aber immer noch keine Idee, wie das irgendwie funktioniert. Aber ich hatte wirklich so wochenlang bin ich mit diesen Bildern rumgelaufen und dann war Dezember in 2014, jetzt sind wir 15, ne? Ja, 2014 bekomme ich eine Xing-Nachricht, eine Einladung zu einem Studiokonzert. Da dachte ich, naja, Studio Sandhofen, wo ist denn hier ein Tonstudio? Um dann rauszustellen, hinter dem Komplex, wo ich mein Büro habe, ist dahinter ein Studio, seit 6 Jahren, das größte im Allgäu. Mhm. wow, hier ist ein Tonstudio, Wahnsinn. Hab dann die Seite und Mensch, boah, geil, das wäre ja total cool, mit dem mal irgendwie in Kontakt zu kommen. Hab mich also total gefreut über diese Einladung. Thomas, dem das Studio gehört hat, wollte einfach Unternehmer im Umfeld mal auf diese Studiokonzerte aufmerksam machen. Also bin ich dorthin, saß dann da, hab mir das angeschaut und hatte schon auch so ein ganz komisches Gefühl da drin. Und bin dann aber auch wieder relativ schnell nach Hause, weil Thomas war so mit beschäftigt mit dem Auftritt und seinen Gästen und den Künstlern, dass wir keine Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen. Und ich bin nach Hause und habe immer mich gefragt, wie kommst du jetzt mit dem Mann in Kontakt? Du kannst ihm doch jetzt nicht einfach schreiben, du bist Arzt und willst jetzt Musik machen, hast keinerlei Referenzen vorzuweisen, der hält dich ja für verrückt. Ja. Und dann hat es wieder 3 Tage gedauert, kam die nächste Xing-Nachricht. Du, ich habe mir mal deine Seite angeschaut, hat da meine Rednerseite angeschaut. Das ist ja total interessant und irgendwie habe ich total Lust, mal mit dir einen Kaffee zu trinken. Mhm. Und ich sage, super, ich bin in 3 Stunden da. Mhm. Ja. Und dann haben wir da den ganzen Nachmittag zusammengesessen und Thomas hat mir viel von seiner Lebensgeschichte erzählt, war auch Leistungssportler, hat Musik studiert, Tonstudio, war dann in der Welt unterwegs mit Joe Cocker und Sting. Ich habe gedacht, boah, was ein Typ. Und es hat irgendwie so gepasst, ja, also von den Interessen. Und auch, dass Thomas an einer Stelle war, wo er gesagt hat, so wie ich im Moment lebe, so möchte ich nicht weitermachen. Und in dem Gespräch, unser erstes Treffen, habe ich zum Schluss gesagt, Thomas, jetzt sei mir nicht böse, aber ich muss dir jetzt von meinem Traum erzählen, von den Bildern, die ich in meinem Kopf habe. Ich möchte Musik machen, ich möchte dazu auch was erzählen. Es ist so irgendwie so eine Art Vortragskonzert, war damals so irgendwie so ein Stichwort. Und er sagte, ja, also er war irgendwie auch sofort angezündet. Er gesagt, Wahnsinn, das gibt's auch noch nicht. Ja, er hat dann das Wochenende, hat er gegoogelt in Amerika überall, gibt's sowas, Speaker, der Musik macht oder Arzt, der Musik macht und alles Mögliche, hat er durchgeforstet, hat dann schon an dem Wochenende Pläne geschrieben, mit welcher Band und wie die Bühne auch. Also, und ich habe auch das ganze Wochenende nicht, es war an Normalität nicht zu denken. Ich war von diesem Gespräch so geflasht, weil ich gedacht habe, boah, also was da jetzt in diesen 3 Stunden passiert ist, das ist Wahnsinn. Wo kommt der jetzt her und warum springt er sofort an auf das, was meine Leidenschaft ist? Und ich war dann auch die Woche. Wir haben uns dann wieder direkt am Montag getroffen, haben dann schon wirklich so fast Strategieplanung gemacht. Und ich war so euphorisch, habe meinen Bruder angerufen, mit meiner Frau gesprochen und dann dachte ich, das gibt's doch nicht. Und man hat auch gleichzeitig schon wieder Angst. Das kann doch gar nicht sein. Ja. Hoffentlich nimmt mir jetzt keiner wieder den Traum weg. Also dann war auch schon wieder so blöde Gedanken. Ja. Und was machen wir ja eigentlich? Und trotzdem, wir haben uns getroffen. Es war einfach Anfang Dezember und innerhalb von 14 Tagen war klar, wir machen das. Also es ist echt, also je mehr ich auch aus der Vergangenheit drüber nachdenke, so verrückt, wir machen das, wir machen jetzt Musik zusammen, wir bauen jetzt so ein Konzept auf und jetzt war halt klar, jetzt bauen wir halt Musik, ja. Und ich sag, Thomas, weißt du was, ich bin ab 3. Januar bis 26. Januar bin ich auf einer Kreuzfahrt, ich bin dort als Redner, Moderator, da kann ich mir auch ein paar Tage, habe ich auch, dazwischen ist auch ein bisschen Luft. Ich committe mich jetzt dir gegenüber. Wenn ich von der Kreuzfahrt nach Hause komme, habe ich 12 Lieder.
Komponiert.
Und der Thomas sagt, okay, ich besorge die Musiker und Anfang Februar fangen wir mit den Aufnahmen an. Deal. Das war unser Deal. Wir haben nicht über Geld gesprochen. Thomas hatte nie danach gefragt, ob ich singen kann.
Was spannend ist, ja.
Also es ist verrückt. Und ich war mir so sicher, dass ich das kann. Und das, was auch auf diesem Schiff passiert ist, ist für mich einzigartig. Es ist einfach natürlich eine wahnsinnig tolle Situation, dass man, wir sind damals von Sydney nach Singapur gefahren, du hast natürlich Traumwetter, du hast traumhafte Bedingungen, du musst dich um nichts kümmern, du bist fernab von E-Mail und allem und du bekommst alles abgenommen. Das heißt, an den Tagen, wo ich auch am Schiff keine Verpflichtungen hatte, und das waren 14 Tage von den paar 20, war also klar, ich muss eigentlich jeden Tag ein Lied schreiben. Also sonst komme ich gar nicht hin. Und so bin ich auch ganz fokussiert, aber auch sehr entspannt, muss ich sagen, in die Situation rein und habe mich morgens hingesetzt, wirklich in die Stille und habe den Text geschrieben. Manchmal kann ich sogar sagen, empfangen. Ich habe den geschrieben, um mittags dann mit der Gitarre die Melodie zu machen. Mhm. Und das war dann so dieser Tagesablauf, so 17, 18 Uhr habe ich das Geschriebene und Gesungene in mein iPhone reingesungen, damit ich es nicht vergesse.
Mhm. Cool.
Um auch wieder das sofort abzulegen, um am nächsten Tag ja wieder den Kopf frei, weil früher, hätte ich die Melodie 1000 Mal spielen müssen, um sie einzuprägen. Und jetzt war ja die Herausforderung, die Melodie relativ schnell wieder zu vergessen.
Genau.
Um sich am nächsten Tag wieder
auf ein neues Lied
einzuschwingen, ja. Und ich hatte natürlich schon so einen groben Fahrplan, über was ich singen möchte. Das waren alles Themen, die mich halt, über die Jahre interessiert haben. Also von daher war da alles da. Es war alles in mir da. Ich musste es nur noch in die Form bringen. Also musste ich nicht nachdenken über was. Es waren einfach die Themen, die mich wirklich über Jahre lang beschäftigt haben und die mein Leben ausmachen. Von daher war das relativ leicht, weil alles da war. Es musste nur noch die Form bekommen. Und das hat es da bekommen. Ja, das hat funktioniert.
Du kamst dann zurück von der Kreuzfahrt,
bist ins
Studio gegangen?
Ja. Dann gab es noch so eine kleine Hürde, weil dann Thomas natürlich mitgeteilt hat, Mensch, ja, ich habe ja vergessen, wir brauchen auch natürlich etwas Geld. Und ich sage, ja, okay, wie viel? Und er sagt am Anfang 30.000. Und dann hatte ich eine Woche Zeit, um 30.000 Euro aufzutreiben. Das war dann auch nochmal so eine kleine Hürde. Und das hatte auch funktioniert. Mhm. Und es wurde insgesamt sogar deutlich mehr. Und das hat aber funktioniert, weil alle Leute, die mich dann unterstützt haben, die haben einfach gespürt, hier ist irgendwas anderes, hier passiert was. Weil wir haben uns dann wirklich eine Woche später dann im Studio getroffen, die Musiker kamen, dann saßen wir am Tisch, ich habe einfach über meine Intention erzählt und auch die haben sofort gespürt, hier ist irgendwas. Und dann war das so, dass ich wie am Lagerfeuer saß ich da einfach inmitten dieser professionellen Musiker. Hab das Lied so gespielt, wie ich das komponiert habe. Und dann fängt einfach so ein kreativer Prozess an. Und der Bassist sagt, Mensch, ja, da kann ich mir das vorstellen. Dann steigt der Schlagzeuger ein und so weiter. Und dann haben wir immer so 2-3 Versionen, auch so von Stilrichtungen gehabt. Okay, wollen wir das? Das haben wir dann auch so grob aufgenommen. Dann haben wir uns die angehört und gesagt, okay, nee, das ist die Richtung. Oder beziehungsweise war immer einfach die Frage an dich, Timo, ist das, was du dir vorstellst? Und so sind die Songs dann richtig entstanden. Und dann haben wir in einem Monat, also in zwei Wochen erstmal diese ganzen Songs arrangiert mit der Band. Und dann kam 14 Tage Gesangsaufnahmen und dann kam eben auch nochmal das verschiedene Parts der Stücke von einzelnen Musikern, Gitarristen und Keyboards einfach nochmal neu aufgenommen werden, also richtig aufgenommen werden. Dann haben wir noch die Chöre drauf gemacht, dann wird das einen Monat lang gemischt und nach 3 Monaten
war die CD fertig.
Die CD fertig von null. Von keiner Komposition bis ich habe
eine CD. Ja, vor allen Dingen von dem Glaubenssatz auch, ich kann keine Musik machen, ja. Also ich kann nicht Musiker werden. Und dann ist da eine eigene CD, die sehr gut klingt, die extrem professionell aufgenommen ist. Und das ist schon beeindruckend zu sehen, dass es funktioniert und dass es nicht, wie gesagt, dass es ein Weg ist, ein Prozess, der dauert. Aber wenn man sich natürlich committet und sagt, ich will das machen und dann tun sich Wege auf, weil das Tonstudio, wie du richtig sagst, das war da ja schon jahrelang.
Ja. Also das ist wirklich auch so das, wo ich denke, wow, das funktioniert irgendwie echt. Das ist eine große Leidenschaft. Sich in Realität verwandeln kann. Und ich habe eben gemerkt, es ist nichts, was man irgendwie so direkt forciert. Natürlich, über die Jahre haben sich immer mehr Grenzen abgebaut und ich habe mich immer mehr getraut, wirklich das zu machen, was ich wirklich will.
Ja, natürlich, klar, angefangen von Realschule.
Ja, genau, das ist der gleiche Weg.
Nicht, ja. Das ist der gleiche Weg. Und dann Weg. Arzt geht nicht und dann Unternehmer geht nicht und dann Musiker geht nicht und irgendwann zu erkennen, es geht tatsächlich alles. Ja.
Ich glaube, so ist das eben, weil ich war immer Musiker und wollte immer Musiker werden. Und von Anfang an standen immer irgendwelche Glaubenssätze. Der erste Glaubenssatz, ohne Noten kann man nicht, ja, geht es nicht. Und der hat mich ja auch lang begleitet. Und ich meine, auch im Studio, es gibt keine Noten von den Liedern. Es gibt nichts. Zettel, wo der Text draufsteht und wo dann die Musiker sich irgendwelche Orientierungen draufschreiben. Ich habe keine Noten. Ich habe die Akkorde, klar. Aber keine Noten. Und auch zu erfahren, es geht und es gibt auch eben diesen eigenen Weg. Mhm. Und das ist auch das, was mir jetzt Kraft gibt, wenn man natürlich jetzt über die nächste Produktion nachdenkt, wie macht man das? Und ich mache es einfach wieder genauso, mhm. weil es ist mein Weg, wie ich mhm. Musik mache. Ich nehme mir Ruhe und Stille und weiß und bin sehr zuversichtlich, dass da auch wieder was kommt. Mhm. Weil ich habe es schon erfahren. Ja.
Wir haben das jetzt absichtlich ein bisschen ausgedehnt, auch wie es passiert ist, was mir sehr wichtig ist, denn wir haben uns dann kennengelernt, als ich deine Geschichte gehört habe. Da gibt's jemand, der war mal Arzt und ist jetzt Musiker und das ist doch bestimmt ein Glück, finde, dass da bestimmt jemand, der sein Glück gefunden hat. Dann haben wir telefoniert zweimal. Das ist gerade heute Morgen beim Frühstück nochmal. Erzählst du, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Und dann so, nee, eigentlich haben wir nur zweimal telefoniert und wir haben das Gefühl, irgendwie, wir arbeiten schon ewig zusammen. Und dann kam dieser berühmte Glückfindertag in München, wo du dich bereit erklärt hast, da einfach mal aufzutreten und deine Lieder zu spielen. Du hattest vorher schon ein großes Konzert hier in Sonthofen und hast dann gesagt, ich möchte aber auch mal meine Musik in einem anderen Rahmen, ich möchte das mal ausprobieren, wie das ist. Und wir haben beide, du, ich und die Leute, also alle Anwesenden haben gespürt, dass das ein toller Rahmen für deine Musik war.
Ja, absolut.
Und ich glaube, ich kann das jetzt schon vorwegnehmen, wir haben uns auch entschieden, da jetzt ein bisschen enger zusammenzuarbeiten und da was Gemeinsames aufzubauen mit deiner Musik und den Glückfindern, den Menschen, die ihr Glück gefunden haben und diesem Spirit, der da herrscht auf solchen Tagen, um einfach Menschen noch besser zu erreichen. Deshalb haben wir das jetzt auch ein bisschen ausführlicher besprochen, wer der Mann ist, der da in Zukunft auf den Glückfindertagen dabei sein wird und den Menschen hilft, mit der Musik da noch einen Ticken näher, mehr besseren Zugang zu haben und was zu bewegen im Leben. Ja. Ja. Das war mir sehr wichtig in diesem Interview auch. Weil das, glaube ich, was anderes ist, wenn man einen Bezug hat zu der Person, wenn man weiß, wer da auf der Bühne steht, da hatten wir es gestern Abend von, was der für einen Lebensweg gegangen ist und wie der dahin kam, dass er das jetzt sagen oder singen kann in seinen Worten, das ist dann immer noch mal was anderes, gibt immer noch mal eine andere Nähe. Also von daher, Timo, vielen, vielen lieben Dank.
Ich danke dir.
Dass du uns an deiner Geschichte so teilhaben lässt und uns gezeigt hast, dass alles möglich ist tatsächlich. Also auch immer wieder Grenzen einzureißen und zu sagen oder aufzuheben und zu sagen, wir gehen einen neuen Weg. Grenzen existieren letzten Endes dann tatsächlich nur im Kopf.
Ja, so ist das, ja. Also davon bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Und es hört auch nie auf, ja. Also es gibt da sicherlich noch genug Grenzen, die ich auch wieder täglich erfahre und es hört nie auf und ist schön.
Das ist schön. Spaß, ja. Genau, das glaube ich auch. Ja. Cool. Timo, vielen Dank für diesen Part deines Interviews. Jetzt kommt der zweite wesentliche Part, nämlich die Glückfinderfragen. Timo, was bedeutet glücklich sein für dich?
Glücklich sein für mich ist das Ziel. Glücklich sein ist die Ausrichtung oder ist das, worauf ich mein ganzes Leben jetzt nur noch ausrichte. Das ist das mein übergeordnetes Lebensziel. Das ist nicht mehr irgendwas, das wäre auch mal ganz schön, sondern das ist der Fokus jeden Tages, glücklich zu sein.
Cool. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ja, 100% ich. Punkt.
Kurz. Nein, Punkt. Ja. Spielst du Lotto?
Nein. Ich fände das total schade. Ich fände das total schade. Weiß ich nicht. Ich habe mir das mal überlegt, aber ich möchte gar nicht Lotto spielen, weil das nimmt diese Spannung. Ja, also dieses Machen und Tun und gucken, was passiert. Und das würde mir, glaube ich, vom Gefühl wahnsinnig viel Spannung aus dem Leben nehmen. Ja. Mhm.
Macht Geld glücklich?
Ich glaube, die Dinge haben einfach überhaupt nichts miteinander zu tun. Glück ist Glück, Geld ist Geld. und ich glaube, es gibt einfach keine Verbindung. Mhm. Also mit Geld kann man sich Dinge kaufen und für Glück entscheidet man sich. Und es hat einfach, die haben nichts miteinander zu tun.
Okay. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil?
Weil ich mich jeden Tag mehr und mehr dafür entscheide. Mhm.
Cool. Würdest du noch was empfehlen? Bücher, die du gelesen hast, die dich weitergebracht haben, Podcasts, die du gehört hast, irgendwie. Wir werden deine Seite verlinken natürlich, die Liedseite, ganz klar. Also und die als Musiker.
Ja.
Wo man auch in deine Lieder reinhören kann.
Ja.
Deine Facebook-Seite, wo die Tourdaten auch alle draufstehen.
Ja.
Sonst noch Bücher, Tipps?
Ich empfehle immer eins und ich glaube, vielleicht ist das bei dir auch schon empfohlen worden, aber mein Leben hat sich dadurch geändert und das war einfach Gespräche mit Gott, weil das hat mir eine Denkweise geschenkt, die mich viel liberaler und viel freudiger macht, weil ich darin erstmalig irgendwie eine Geschichte gefunden habe, die für mich von Anfang bis Ende logisch ist. Und das habe ich das erste Mal mit 22 gelesen. Damals habe ich noch nicht alles verstanden und habe es aber mittlerweile so oft gelesen. Das ist immer meine Empfehlung, weil es mein Leben extrem beeinflusst hat. Das Buch überhaupt, was mich beeinflusst hat. Und ich glaube, viele Menschen an. Auch und deshalb empfehle ich es einfach total gern. Mhm. Ja. Und ansonsten empfehle ich, gar nicht mehr so viel zu lesen. Mhm. Ich habe unheimlich viel gelesen und man findet viele Antworten und man findet vor allem die Antworten von anderen. Und ich möchte eigentlich viel mehr motivieren, die eigenen Antworten zu geben. Mhm. Also von daher empfehle ich zur Karenz, zur
außer Lese, natürlich ja, außer ein natürlich Buch, ein. Das ich dir mitgebracht habe. Das Glückfinderbuch, Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben aus dem ersten Jahr. Glückfinder, 14 Kurzgeschichten. Ich weiß, du hast es schon längst, aber ich schenk's dir gerne nochmal, schenk's weiter, mach anderen Menschen damit eine Freude.
Vielen Dank,
Andreas. Das sind, wie du weißt, schöne Geschichten.
Ja, und das, ich glaube, das ist was Orientierung gibt. Mhm. Einfach lebensechte Geschichten. Und das motiviert dann auch, die eigene Geschichte zu schreiben. Ja.
Ja.
Und die Antworten gibt's eben nur bei sich selbst.
Ja. Timo, zum Schluss, wann kann man dich das nächste Mal wiedersehen? Es ist jetzt Dezember. Dein nächster Auftritt wird definitiv sein, das können wir beide voller Stolz und Freude verkünden, am 9. Januar.
Ja.
Im Unperfekthaus in Essen.
Genau. Und weitere Termine findet man dann einfach auf der Homepage.
Genau.
Bei der Glückfindertour.
Genau. Glückfindertour 2016 mit Timo und mir gemeinsam durch Deutschland. Tolle Tage erleben, viel Spaß haben, bei sich selbst ankommen, seine eigene Geschichte schreiben und Spaß haben.
Ganz genau.
Timo, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du Teil des Glückfinders wirst. Das ist für mich eine ganz große Ehre. Ich war damals echt geflasht an diesem 15. August, dass das funktioniert, also dass das so gut funktioniert, dass die Teilnehmer so begeistert waren davon. Und wir haben dann direkt danach telefoniert und dir ging es genauso. Du hast gesagt, du hast das auch gefühlt. Das war was ganz Besonderes und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, da mit mir gemeinsam in Zukunft zusammenzuarbeiten bei den Glückfindertagen und da was auf die Beine zu stellen, was es so noch nicht gibt und was ganz Einmaliges ist für Menschen, die sagen, wir wollen uns einen Tag gönnen für uns, für unsere Seele, für unsere Zukunft, für unsere Berufung. Und der findet da definitiv, findet jeder alles.
Ja, und ich danke dir auch absolut, weil das war eine Erkenntnis, die für mich auch sehr wichtig war an diesem Glückfindertag. Und ich freue mich total auf die gemeinsame Zusammenarbeit und alles, was da jetzt kommt.
Ja, das wird voll cool. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Wir wünschen euch jetzt noch eine schöne Zeit. Fangt das neue Jahr gut an. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle im Unperfekthaus in Essen und hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.